Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiedereien, das bin ich, und wieder mit dabei der
Fabian Ratzak.
Servus, grüß dich, Justin. Fabian, hallo. Wir hatten ja letzte Woche eine kleine Premiere in der Folge, wo der gute Raphael Trujillo hier war. Es war die erste Folge von 80 Folgen, wo der Fabian mal nicht dabei war.
War sehr traurig.
Das passiert.
Aber es ging nicht anders.
Nach 80 Folgen ist das ja mal auch vollkommen in Ordnung. So, wir haben heute einen ganz speziellen Gast bei uns. Ich würde ihn mal bezeichnen als mit der erfolgreichste YouTuber in der Gitarrenszene im deutschsprachigen Raum oder von den deutschsprachigen Leuten so. Ein Typ, der quasi für die Leute, die ihn nicht kennen sollten, ich mache als Beschreibung mal jemand, der das macht wie ich, nur halt 100-mal erfolgreicher und auch deutlich besser. Und zwar haben wir heute zu Gast den lieben Bernd. Grüß dich, Bernd.
Hallo, danke für die Einladung.
Hallo. Ganz wichtig für die Zuhörer, die Bernd nicht kennen sollten, aber einen anderen Bernd kennen sollten, der eventuell auch schon mal hier war. Bernd mit TH geschrieben, nicht zu verwechseln mit Bernd Kiltz. Genau. Der macht zwar auch YouTube und ist auch sehr aktiv, aber das ist jemand anderes. Der Bernd mit TH ist deutlich jünger und auch ein bisschen attraktiver. Es tut mir sehr leid, Bernd, falls du das sagen solltest. Okay. Nein, klar. Hallo Bernd.
Hallo.
Hi Bernd.
Wir reden heute mal ganz über den Werdegang und das Leben von Bernd, auch wie es zu seinem YouTube-Kanal kam, und natürlich auch über seinen YouTube-Kanal sprechen, was ja auch in meiner eigenen Initiative für mich sehr interessant sein könnte, weil da auch einiges herauskommen könnte, was für mich auch eventuell, ja, einfach woraus ich lernen kann, weil wie gesagt, Bernd ist natürlich jemand, für das, was ich mache, auf den man auch so ein bisschen aufschaut und auch guckt, okay, krass, wie macht er das? Wo macht er das? Wie ist er so erfolgreich? Wie kann ich auch so erfolgreich werden? Aber es soll jetzt nicht nur darum gehen. Bernd, wir werden dir mal die obligatorische Frage stellen, die wir hier so gut wie jeden Gästen stellen. Und zwar, sag mal, wie hat das eigentlich bei dir mit dem Gitarrespielen angefangen?
Wow, okay, gut, das ist schon ein bisschen länger her. Ich glaube so mit 12 oder 13 Jahren zu meiner Zeit. Wie Gitarre für mich interessant geworden ist, war New Metal gerade extrem aktuell. Also die ersten Slipknot-Alben, Korn und so weiter.
Welcher Jahrgang bist du? Wahrscheinlich Anfang 90er, oder?
Genau, 91.
Ah, okay. 91, ja.
Genau, 10 Jahre.
Und ihr zwei?
Ich bin 10 Jahre älter.
10 Jahre älter?
10 Jahre älter, okay.
Ich bin nur ein Jahr älter.
Ich bin der alte Sack in der Runde.
Okay, aber die Bands und Alben werden euch wahrscheinlich sicher was sagen.
Ja, natürlich ist es auch meine Geschichte, also bin ich auch mit aufgewachsen.
Genau. Ja. Aber in der Musik war es eigentlich noch nicht so, dass die Gitarre für mich extrem im Vordergrund gestanden ist. Also es war schon riffbasierte Musik. Wenn man jetzt an Blind denkt von Korn zum Beispiel, das ist eines der großen Riffs, glaube ich, von damals. Aber bei mir hat es erst angefangen mit Metallica eigentlich. Saint Anger, lustigerweise. Mhm. Das ist ein bisschen ein verschmähtes Album. Aber
nicht bei uns. Nicht bei uns. Wir hatten mal eine Folge gehabt, nachdem ich Saint Anger mal gehört hatte und gemeint habe, naja, Saint Anger könnte man mal verteidigen, weil es ist echt nicht so schlimm wie
ich finde auch, der beste Snare-Sound.
Der beste Snare-Sound. Die besten Gitarren-Solos.
Ja, definitiv. Die besten Gitarren-Solos, ja.
Alles dabei.
Nee, aber ich finde von dem Riffing, von der Aggression her, das ist ein sehr authentisches Album. Ich finde es geil. Ich finde es gut, ja.
Und das ist genau der Grund, warum es mich damals als Teenager abgeholt hat. Das war, glaube ich, wahrscheinlich so ein bisschen der strategische Gedanke der Band, vielleicht auch, so in dieses New Metal-Ding mit den tieferen Tuning und den Riffs und genau der Aggression, da die jüngere Generation abzuholen, hat bei mir funktioniert. Und ja, ich habe mich dann mehr mit dem Backkatalog quasi auseinandergesetzt, mit Master of Puppets, Injustice Fall und so weiter. Und da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass Riffs einfach ziemlich cool sind. Vor allem sehr, sehr gute, ikonische Riffs. Genau. Und das war das erste Mal, dass ich die Gitarre irgendwie wahrgenommen habe, so als Instrument und als Zentrum von der Musik. Vorher waren es immer die Texte, da gerade als Teenager bei Slipknot oder Korn, immer wenn es um diese Verzweiflung geht und diese ganze Teenager-Depressionsthematik. Das hat damals ganz gut funktioniert, aber da habe ich zum ersten Mal die Gitarre als Zentrum von der Musik eben wahrgenommen, mit Riffs wie Battery zum Beispiel oder Master of Puppets, das jetzt gerade wieder aktuell war.
Ja.
Und das wollte ich einfach spielen können, aus irgendeinem Grund.
Geil. War Gitarre denn auch dein erstes Instrument?
Tatsächlich? Genau, ja.
Ah, ja, okay. Super.
Das, meine Eltern haben auch nicht so wirklich dran geglaubt, dass das was wird, weil ich habe vorher Fußball ausprobiert, hat mir nicht gefallen, ich glaube Tennis und alles Mögliche. Und irgendwie habe ich es dann doch überzeugt, mir eine BC Rich Warlock zu kaufen.
Yeah!
Nice!
Metal!
Ich glaube, die hat auch jeder irgendwann mal gehabt, ja, wenn es so um Metal geht. Das war so die Gitarre. Und da ist es dann losgegangen mit dem Nachspielen von diesen ganzen Metal-Songs. Und es gibt da ein ganz lustiges Video auf dem YouTube-Kanal, wo mir mein Vater zugeschickt hat, dieses Material von damals mit der Digitalkamera. So nach der ersten Gitarrenstunde und dann ein Jahr später. Und ich glaube, so es ist erst nach 2-3 Jahren irgendwie ein bisschen ernster geworden damit, wenn man so in der ersten Band dann spielt und selber kreativ wird. Das hat so den, glaube ich, den Unterschied gemacht zu, okay, ich will das wirklich machen. So als Job irgendwie, als Beruf quasi.
Also hast du quasi von Anfang an auch Unterricht genommen dann auch, ne, oder?
Ich hatte anfangs Privatunterricht und habe die ersten Powerchords gelernt, Pentatonic Scala und alles, was man halt so lernt am Anfang als anstrebender Rockgitarrist. Und bin dann in eine Musikschule gegangen und da war ich aber nur 1-2 Jahre, weil da hatte ich einen Blueslehrer, der angefangen hat mit, ja, du solltest eigentlich Noten lesen lernen und Musiktheorie. Und das war mit 15 Jahren noch nicht so
das
Thema
so cool
für mich. Das war nicht cool, genau. Das hat noch nicht so gut funktioniert. Und das meiste ist eben dann so selbst durch, man kennt es eh auf Ultimate Guitar oder 911-Tabs, irgendwie die Tabs runterladen, versuchen das irgendwie zu lesen und selber umzusetzen. Und dann war, ich glaube, so um die fast 10 Jahre Pause, 5-6 Jahre Pause und dann Konservatorium. Weil irgendwann versteht man dann doch, ja.
Ganz kurz, Pause im Sinne von, du hast autodidaktisch selber weitergelernt oder hast du wirklich da pausiert mit dem Instrument?
Ich habe einfach selber immer weitergelernt und sehr viel YouTube eben damals auch geschaut. Das war ja damals schon aktuell, vor 10 Jahren. Und eben selber versucht, selber Songs geschrieben und irgendwann eben auch auf Tour gegangen, dann gleich einen Tag nach dem Zivildienst.
Oh,
mit den ersten tourenden Bands. Aber irgendwann bin ich angestanden und es ist irrsinnig nervig, wenn man irgendwas hört im Kopf und man kann es nicht umsetzen oder wenn man irgendwas nicht spielen kann, weil die Technik einfach nicht passt. Mhm. Und deswegen war dann irgendwie das Jazzstudium so gefühlt der richtige Weg, um das weiterzuführen.
Mhm. Genau. Hast du dich auch in deinen jungen Jahren auch irgendwann mehr, ich sag mal, vom Riffing nicht distanziert, aber hast du dann auch irgendwann auch mehr das gehört und das gefunden, wofür du ja heute bekannt bist, nämlich der Shredding und der Solo-Kram? Oder war das alles immer noch sehr auch riffbasiert in deinen Anfangszeiten? Das kam erst später im Konservatorium dann.
Ja, ich glaube, es waren immer so die Songs und Riffs eigentlich, aber auch zu der Zeit, was auf YouTube sehr aktuell war, waren diese Rusty Cooley-Videos zum Beispiel.
Yeah. Und das kennt der Justin so gut, ne?
Ja. Ich muss mal kurz meine Rusty Cooley auspacken.
Ah, geil.
Darf der Getke zwar nicht sehen, aber ich habe immer noch meine 2 Rusty Cooley Signatures.
Geil.
Natürlich.
Ja, die schauen auch super aus. Ist das die eine, die 7-Seiter mit diesem Giga-artigen
Design? Genau, warte, das ist die, wo sogar reingelasert worden
geil.
Ist. Das.
Ja. Boah,
dann habe ich natürlich noch die weiße, die mir gerade auf den Kopf fällt.
Noch nicht, vorsichtig, echt.
Okay, geil. Das würde der. So, genau, nee, die habe ich natürlich noch, auf den habe ich auch ganz viel gehört. Ich hatte auch mal Unterricht beim Rusty Cooley, gab ich mal ein riesiger Rusty Cooley-Fan gewesen.
Ja,
auch
auf jeden Fall. Ich meine, das war, ich glaube, damals gefühlt so diese auch, Necrophagist und diese Richtung.
Das war ja, Necrophagist, da habe ich ja auch meinen Kontakt mit, dass ich mit Christian Münzen in einer Band spiele.
Ja, geil. Der hat damals auf den Alben auch gespielt, glaube ich, war das?
Ja, der hat auf der Epitaph hat er die Song gespielt, der Christian.
Cool. Genau. Ja, das war eben so damals, das was Polyphia jetzt ist, so gefühlt, diese technische Death-Metal-Sache. Und da ist das Interesse dann irgendwie gekommen an, okay, man sollte eigentlich auch irgendwie Solos spielen können, irgendwie ist das cool. und klingt auch nicht schlecht, wenn man es sehr, sehr gut kann.
Mhm.
Und also es ist nicht der Grund, warum ich angefangen habe, aber irgendwie die Faszination.
Die kam dann.
Genau, ist dann dadurch gekommen.
Wie bist du dann da rangegangen, gerade so Technik zu üben? Hast du dann auch viel online geguckt oder wie hast du es dann?
Genau, Das war mein größtes Problem und eigentlich der Grund, warum ich den YouTube-Kanal gestartet habe. Ich habe eigentlich immer geglaubt als Teenager, dass Technik, also Gitarrentechnik, für verschiedene Spieltechniken steht, also zum Beispiel Alternate Picking, Sweep Picking und so weiter, und nicht dafür, wie man jetzt das Pick zum Beispiel einfach hält oder wie man die, wie man die Hand positioniert. Und ich habe einfach immer versucht, eine Technik zu verstehen, zum Beispiel Alternate Picking oder Sweep Picking, und bin dann irgendwann angestanden, weil ich mich nicht damit beschäftigt habe, wie also der Winkel von dem Pick zum Beispiel, wie die Bewegung generell ausschaut. Und also da gibt es Videos von damals, wo eben der kleine Finger, das ist, glaube ich, ein sehr bekanntes Problem, immer irrsinnig wild und immer der Daumen über dem Griffbrett noch und diese ganzen Sachen. Und das hat mir persönlich auch am Konservatorium dann später nie irgendwer gezeigt oder erklärt, dass Gitarrentechnik einfach nicht diese einzelnen kleinen Thematiken sind, sondern generell, wie das Instrument gehalten wird, wie du spielst und so weiter. Und das ist dann eigentlich, wie gesagt, der Grund für den YouTube-Kanal gewesen, weil ich mich damit mehr auseinandersetzen wollte. Und ich finde, das ist irgendwie, also es war ein spannendes Experiment, das irgendwie öffentlich zu machen und immer wieder Videos herzunehmen von vor 2 Monaten, vor 3 Monaten, vor einem halben Jahr und zu analysieren, okay, das habe ich verändert. Und
ach, du hast dann quasi deinen Progress, ne? Du hast dann quasi deinen Progress gefilmt und das der Öffentlichkeit dir damals gezeigt.
Also das ist natürlich auch super für die Leute, die das lernen möchten, einfach motivieren.
Ja, das stimmt.
Genau, also es ist, glaube ich, so irgendwie der Unterschied. Ich weiß nicht, ob es deswegen funktioniert hat, das kann man immer schwer sagen, warum jetzt irgendwas geht und warum was nicht funktioniert. Aber ich habe halt nie, also mich interessieren Lehrvideos eigentlich nicht so, jetzt irgendwie die klassischen Lessons aufzunehmen. Habe ich sicher auch am Anfang gemacht, aber was mich immer am meisten interessiert hat, ist, ich habe irgendwie keine Freunde, ich habe schon ein paar Freunde, aber keine Freunde.
Typisch Musiker, alle gerne.
Genau, irgendwie keine Freunde, speziell in der Umgebung, die extrem besessen jetzt mit Gitarre oder Musik sind. Und deswegen war es irgendwie cool, das auf YouTube irgendwie zu teilen und jetzt nicht irgendeine Übung herzunehmen und ein Video darüber zu machen oder irgendein Theorie-Thema zu erklären oder so. Oder so, dass man sich fühlt, als ob man in irgendeinem Klassenzimmer steht und irgendwas erklärt. Sondern eher das als Selbstexperiment zu sehen mit, okay, ich habe diese Übung jetzt, weiß ich nicht, einen Monat lang geübt und das hat wirklich funktioniert. Und das ist ja am Anfang wirklich irgendwie überraschend fast, wenn was funktioniert. Und wenn man auf einmal was spielen kann, von dem man denkt, das kann ich nie. Und da habe ich es einfach spannend gefunden, das möglichst transparent zu machen und zu sagen, ich habe das gemacht, das sind die Resultate. Wenn du das machst, wird es wahrscheinlich bei dir genauso sein, im besten Fall hoffentlich. Und das war so die Idee von YouTube am Anfang. Also das waren, glaube ich, die einzigen Videos, die ich im ersten Jahr gemacht habe, so in der Richtung.
Ist sehr cool.
Ist auch ein sehr wichtiger, finde ich, essentielle Bewegung und Bestandteil so einer aktuellen Gitarrenbewegung, wo du ja sehr federführend für bist und wo ich versuche ja auch meinen Teil mit reinzubringen, dass man von dieser Pädagogik wegkommt. Mach halt, wie du dich fühlst. So, diese, mach halt einfach, wie du magst, Pädagogik, wie sie halt im Gitarrenunterricht, gerade was Technik angeht, halt oft praktiziert wurde, zu einem, hey, wenn du ein gewisses Ziel erreichen willst, dann macht Sinn, das so zu halten, macht Sinn, die Bewegung zu machen, schaut euch euren Körper an. Und das finde ich sehr, 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 sehr gut, dass es da aktuell halt eben diese Bewegung gibt, die ja mehr zu einer Pädagogik hinführt, wie sie ja in der Klassik es schon seit über 100 Jahren quasi gefühlt gibt. Bei anderen Instrumenten.
Bei anderen Instrumenten,
gesagt wird, so, oder im Gesang, wo ganz genau gesagt wird, achte auf deinen Körper, achte darauf, wie dein Körper sich verhält und halt eben nicht mach halt, wie du dich fühlst, quasi.
Ja.
Das finde ich halt, genau.
Das war
sehr, nur als Anmerkung nochmal, sehr wichtig, dass sowas aktuell
gerade da ist. Es war für mich irgendwie, also jetzt schockierend ist wahrscheinlich übertrieben, aber es ist ziemlich komisch, dass das bei mir am Konservatorium zum Beispiel in diesen 4,5 Jahren nie ein Thema war. Das ist ja bei den Jazz-Gitarristen jetzt nicht so das wichtige Thema irgendwie. Da geht es immer um Theorie und um den Model Interchange auf den Model Interchange nochmal.
Das kennt der Justin ja auch.
Kenn ich auch. Ich meine, in meinem Jazz-Studiengang war ich auch damals schockiert darüber, wie wenig Leute eigentlich eine Awareness über Technik haben und halt einfach irgendwie machen, aber halt auch dementsprechend manche Leute nie wirklich geil klangen, wenn sie mal was schnell spielen mussten.
Ja. Genau. Und da habe ich mir irgendwie mehr erwartet, so persönlich. Also ich hatte einen einen Lehrer, den ich in den letzten, glaube ich, 2 Jahren im Einzelunterricht, also im Hauptfach und auch im Ensembleunterricht hatte. Das war der Konrad Schrenk, der ein unglaublich guter Gitarrist ist, also in allen möglichen Stilen, extrem virtuos. Er hat mit Thomas Lang zum Beispiel ein Album gemacht, das irrsinnig cool ist. Und der war der Erste, der mir irgendwie gesagt hat, okay, irgendwie, ich habe damals diese großen Triangle Picks gespielt, weiß nicht, ob ihr die kennt.
Ja.
Und irgendwie diesen Bananen-Grip.
Gottes Willen.
Genau, also diesen umgekehrten Anschlag gehabt. Und der war der Erste, der mir irgendwie gesagt hat, es klingt nicht so schlecht, was du da machst, aber du stehst dir selber, glaube ich, extrem im Weg, wenn ich dir so zuschaue.
Ja.
Und ich habe da bis jetzt, also bis zu dem Zeitpunkt selber nie überhaupt nachgedacht drüber, sondern das war einfach so und das fühlt sich halbwegs richtig an. Und das war eben dann die Umstellung auf die geschlossene Hand, langsam, also von der offenen Hand weg und zum normalen oder ein bisschen effizienteren Pick-Grip und auch sich mit den Fingern auseinanderzusetzen, dass die jetzt vielleicht doch nah am Griffbrett sein sollten und nicht immer sehr weit weg nach jeder einzelnen Note. Und sobald man das, glaube ich, zum ersten Mal erlebt, dass das innerhalb von kurzer Zeit, innerhalb von Monaten einen riesigen Unterschied machen kann, und dass es nicht nur darum geht, okay, man kann jetzt irgendeine Übung schnell spielen, sondern man klingt einfach viel besser, man ist im Studio schneller, man kriegt viel sauberere Takes hin. Das ist so die Motivation dann gewesen, das auch irgendwie auf YouTube zu dokumentieren.
Cool.
Ja, sehr geil.
Ja. Bevor wir da mal weitergehen auf deinen YouTube-Kanal, würde ich ganz gerne noch einen Schritt zurückgehen und nochmal auch über, ich sag mal, deine ersten Band-Erfahrungen sprechen. Mhm. Vielleicht sogar bis sogar den Punkt hin, wo du dann mit Belphegor ja auch einer deiner größten, ersten, wahrscheinlich großen Band-Erfahrungen gemacht hattest. War doch Geschaut, Belphegor.
Das stimmt,
genau. Ja. Mal sehen, ob ich das aus dem Kopf heraus weiß. War das 2012, 2013 sowas in dem Drehraum, oder?
Ich glaube, ja, vielleicht 2010, 2011, so 2011, irgend sowas, ja. Schon länger her.
Nee, wie so dein Leben aussah. Hattest du da vorher schon Banderfahrung gehabt, größere, oder wurdest du halt wirklich dann ins kalte Wasser geworfen mit einer riesigen Tournee wie bei Belphegor?
Ja, also es war so die, ich glaube, es war auf MySpace, war damals noch aktuell für Bands.
MySpace.
Und da, ich glaube, da hat man wirklich Musik gehört damals, wenn ich mich richtig erinnere. Also da hatte jede Band so einen Player.
Genau.
Und das war jetzt das, was Spotify irgendwie ist, gefühlt. Und da habe ich mir immer Belphegor gehört. Und an einem Tag ist dort gestanden Belphegor und ich glaube in Klammer Looking for a Live Guitar Player oder Session Guitar Player oder so. Und als großer Fan damals denkt man da kurz mal drüber nach, da sollte ich eigentlich hinschreiben und dann denkst du dir wieder, nein, warum sollten die mich nehmen? Ich bin irgendwie 17 Jahre alt und habe 3 Gigs gespielt in meinem Leben bis jetzt.
Ja.
Und ich habe mich aber dann trotzdem entschlossen, hinzuschreiben. Das war während der Zivildienstzeit. Und es ist relativ schnell zurückgekommen, eine Absage mit, du bist zu jung, danke fürs Bewerben. Aber es war eine US-Tour, ist, glaube ich, angestanden in ein paar Monaten. Und da kommst du in die Clubs nicht mal rein, wenn du nicht 18 bist.
Ach, scheiße.
Also in sehr viele. Und zu meinem Glück haben sie aber niemanden gefunden sonst. Weil ich habe ihnen schon Videos auch zugeschickt. Und ich war damals jetzt nicht auf dem Level, auf dem ich jetzt bin, aber ausreichend für die Band auf jeden Fall. Das ist ja keine virtuose Band, wo es jetzt um Solos geht, sondern eher um Performance und viel Headbanging und vor allem auf den Klick Riffs tight spielen können. Das war so eher das Thema bei der Band. Und die haben mich dann eingeladen zu einer Audition mit, ja, ich glaube, ich war damals wirklich 17 Jahre oder so. Oder 17, 18. Und es hat gepasst. Und das waren dann, ich glaube, die ersten Shows waren gleich 2 Festivals und das war ziemlich schlimm für mich am Anfang, weil ich habe bis dorthin einfach immer gesagt, ja, ist kein Problem, das macht mir nichts aus, ich habe sehr viel Erfahrung und so weiter, bla bla. Und im Hinterkopf war so immer, du hast überhaupt keine Erfahrung.
Ein bisschen gepokert, ja,
gehört dazu. Ja, genau.
Gehört dazu.
Und so auch vor Sachen irgendwie ein bisschen Angst gehabt von, ich habe noch nie einen Full-Stack zum Beispiel gespielt und ich habe gesehen, bei Festivals nimmt halt jeder so den Amp mit und ich habe nicht einmal gewusst, welche Ohm muss ich da anstecken und so. Also es war sehr viel Learning by Doing bei den ersten Konzerten.
Fake it until you make it.
Ja. Genau, ja. Aber irgendwie hat es dann doch funktioniert. Und am lustigsten ist eben diese besagte US-Tour, die dann ein paar Monate danach war, weil ich da bei vielen Clubs draußen warten musste den ganzen Tag. Also ich durfte Soundcheck machen und die Show spielen, aber sonst durfte ich nicht in den Club rein.
Oh nein!
Das ist hart.
Das war ganz lustig. Also ich war eigentlich nur im Bus die ganze Zeit. Aber ich bin auf jeden Fall extrem dankbar für die Zeit, weil das war irgendwie als Teenager ganz, ganz weit weg, so ja. Auf Tour gehen und große Festivals spielen, da hat man ja keine Ahnung, wie man da hinkommt, da gibt es ja irgendwie nicht, da machst diesen Studiengang und dann diesen Studiengang und dann diesen Job und dann, es gibt ja da irgendwie keinen klaren Weg dorthin.
Ja.
Und das hat mir irgendwie gezeigt, dass es möglich ist grundsätzlich und das war sehr hilfreich in dem Alter, cool. Sich da noch drauf zu stützen, quasi cool. Auf Musik und irgendwie versuchen, einen Job draus zu machen. Das ist damals noch nicht gegangen bei der Band. Das ist dann erst später gekommen.
Für die Belphegor nicht kennen, lohnt sich mal anzuschauen, weil dein aktueller Gitarrist ist hier ein gern gesehener Gast. Der gute Tom Geldschläger spielt ja bei denen aktuell.
Ah, wirklich?
Der ist jetzt seit dem Sommer ist er jetzt dabei, wo ich mich auch sehr für ihn freue, weil cool, er endlich mal ein großes Publikum dadurch bekommt. Und er war 2-3 Mal Gast bei uns und hat uns sehr mit seiner Weisheit ausgeholfen, yes. Der gute Tom.
Cool.
Ja, und dann nach Belphegor, ich meine, war das dann für dich auch ein Gespräch, dort zu bleiben? Oder war das wirklich nur eine Reihe einer Live-Tour-Geschichte und für dich war danach klar, okay, ich werde mir noch was anderes irgendwie suchen müssen oder irgendwo woanders hingehen? Oder wie ist das dann noch weitergegangen nach der Tour?
Es ist leider was recht Tragisches passiert auf der letzten Tour in Südamerika. Da hat der Helmut, der Sänger, ich weiß nicht, ob es Typhus war, irgendwas in der Art, bekommen. Nach 3-4 Tagen und wir haben sogar die Tour ohne ihn fertig gespielt, also zu dritt, was für die Fans ganz schlimm war, weil er ist die Band und den will man sehen, wenn man dorthin geht und wir haben es halt irgendwie versucht, weil wir schon da waren in Südamerika, irgendwie dritt zu dritt umzusetzen und danach war er sofort im Krankenhaus nach der Tour und irrsinnig lang in Behandlung und es ist nichts passiert natürlich mit der Band und er hat jetzt auch nicht sagen können, ab dem Zeitpunkt geht es weiter, sondern es war wirklich, also wir sind alle sehr froh, dass es überlebt hat. Es war wirklich sehr, sehr kritisch. Und dann sitzt man irgendwie zu Hause und ich habe damals noch bei meinen Eltern gewohnt, weil im Extrem-Metal geht es sich noch nicht aus, dass man da jetzt wirklich
gut so leben kann. Ja.
Davon leben kann oder gut davon leben kann. Und das war irgendwie auch eine ziemlich schlimme Zeit, weil also ich bin mir sehr verloren vorgekommen, ich habe nicht gewusst, was ich machen soll. Ich wollte jetzt keinen normalen Job irgendwie einfach machen. Es hat sich auch so jetzt nichts spontan ergeben. Und du sitzt irgendwie bei deinen Eltern daheim und hast halt keine Ahnung, wie es weitergeht. Und da war für mich der einzig logische Schritt eben Gitarre zu studieren am Konservatorium. Also da ist dann diese Idee irgendwie gekommen, natürlich Teilzeit zu arbeiten nebenbei, um das Studium und die Wohnung in Wien zu finanzieren, aber um irgendwann einmal draus was zu machen, es ist immer so der Notfallsplan, okay, wenn es gar nicht geht, dann Musikschule oder irgendwo unterrichten, zumindest irgendwas mit Gitarre machen.
Ja.
Das war so das Ding. Und während dem Studium, im dritten Jahr oder so, hat sich dann dieser Gig mit Seiler und Speer ergeben, den ich jetzt nach 6 Jahren eigentlich immer noch recht gern mache.
Musst du, glaube ich, kurz dem Publikum ein bisschen erklären, wer das ist, weil ich kenne sie auch nur durch dich und ansonsten gerade hier im Norden Deutschlands. Ich glaube, im Süden Deutschland und Österreich und so sind die ultra bekannt, aber hier im Norden Deutschland oder Mitteldeutschland, wo ich herkomme, kennt die, glaube ich, kaum einer.
Ja, das stimmt, ja. Also wir haben, ich glaube, zum ersten Mal vor Corona in so Hamburg, Köln und solche Sachen gemacht und es kommen schon Leute, aber es ist kein Vergleich zu, was jetzt in Österreich oder Bayern passiert. Aber im Endeffekt ist es einfach eine Pop, live eigentlich fast schon Rockband, irgendwie mit 3 Gitarren und doch ziemlich laut und jeder ist eigentlich Metal-Musiker.
Geil.
Und die sind mit ihrer ersten Single in Österreich und auch in Süddeutschland ziemlich explodiert. Ich glaube, das Album ist noch immer in den Charts jetzt nach 6 oder 7 Jahren in den Top 40. Das ist irgendwie das, ich glaube, 7. oder 8. meistverkaufte Album in der österreichischen Musikgeschichte.
Also krass.
Nummer 1 ist Thriller und diese ganzen Alben, die man halt kennt. Das hat sehr, sehr gut funktioniert und hat mir eben den Schritt in die Selbstständigkeit auch erlaubt. Also, dass man genug mit der Musik und mit den Touren verdient, dass man sagt, okay, das ist jetzt mein Job, so wirklich.
Ja.
Das war sehr, sehr cool. Das war 2016, gleich nach dem Studium. Und es ist natürlich jetzt musikalisch was anderes als bei Elfigur. Aber vor allem nach dem Studium war es für mich irrsinnig interessant, andere Musikstile zu lernen und zu spielen. Und vor allem Popproduktionen im Studio sind für mich extrem interessant, weil einfach jeder Song einen anderen Gitarrensound braucht, eine andere Gitarre und so weiter. Weil im Metal ist es ja üblich, okay, du hast für das ganze Album den Drumsound, den Gitarrensound und es ist halt alles dasselbe. Und bei den Alben, die wir, bei den drei Alben, die wir gemacht haben bis jetzt, ist jeder Song ein anderes Musikgenre eigentlich und braucht komplett anderes Wissen, um das irgendwie ja, gut zu machen. Und auch live ganz was anderes, mal mit Akustikgitarre zum ersten Mal ein großes Festival mit In-Ear spielen und zu merken, okay,
ist schon was anderes.
Wirklich, ja, man hört alles. Also da gibt es keine Wall of Noise irgendwie mit 10 Effektpedalen und keine Ahnung, ein riesen Stack hinter dir, sondern du bist einfach DI mit der Akustikgitarre im, zum Beispiel live im Fernsehen. Also wir haben Donauinselfest 2019 war, glaube ich, die größte Show, da waren 120.000 Leute.
Oh je, und das ist schon einiges.
Ein paar Millionen haben live im Fernsehen auch noch zugeschaut und da gibt es eben nichts.
Sich darf er spielen,
ja. Oh je. Das ist wirklich der schlimmste Albtraum. Und ich habe mir den Job halt nicht wirklich leicht gemacht, weil es gibt schon viele Solos, sonst würde es mir nicht so viel Spaß machen, wenn es halt keine Herausforderung ist. Mhm. Und vor allem auf der Akustikgitarre solieren bei solchen Events und so weiter, das ist halt echt das nächste Level irgendwie für mich gewesen. Deswegen finde ich es oft ganz lustig, wenn dieses Pop-Ding, ich glaube bei der Nita Strauss ist das auch gerade aktuell, immer so belächelt wird von den Metal-Musikern und das ist ja nicht... ist nicht schwierig und das kann ja jeder und so, aber für mich war es...
Es hat andere Schwierigkeiten, ne?
Das ja, genau. Das stimmt, ja. Für mich war es genau umgekehrt, dass man merkt, okay, wow. So, allein irgendwie Chords ganz sauber zum Klick live spielen auf der Akustikgitarre, wenn man aus dem Metal kommt, das war bei den ersten Gigs eigentlich gar nicht so cool zu merken, okay, das muss man ja wirklich üben. Das ist ja gar nicht...
ja, genau.
Das ist ja gar nicht so einfach, wie es ausschaut.
Jetzt raten wir im Podcast hier ganz vielen, die das alles ein bisschen ernster nehmen wollen, weil wir alle die Erfahrung gemacht haben, Spanien spielen, Popmusik. Ich habe viel mit einem Singer-Songwriter gespielt und es sind immer Dinge, die man dabei lernt, die einem dann später auch, selbst wenn man dann wieder zum Metal zurückkehrt, wie es bei mir auch war, die dann einem dennoch weiterhelfen.
Ja, absolut.
So, und einfach dort viel gebracht haben.
Das jedes Genre hat Leute, so Herausforderungen.
Ja, genau.
Ja, absolut. Ja. Allein jetzt gar nicht... natürlich viele Sachen aus der Musik und wie man spielt, aber allein schon dieses Thema mit, das war mein erstes Projekt mit In-Ear Monitoring auf der Bühne. Mhm. Belfigur war immer sehr, sehr oldschool. Mhm. Da hat der Drummer schon mit Klick gespielt. Das heißt, die Band war ungefähr auf Klick. Mhm. aber es ist schon was anderes, wenn man es, also der Drummer war sehr, sehr tight, aber wir haben es halt nicht gehört. Also Klick im Monitor ist, glaube ich, eher unüblich. Das ist fürs Publikum nicht so cool. wahrscheinlich. Aber einfach solche Themen oder wie das ist, mal im Fernsehen oder im Radio zu spielen, ist ja nochmal irgendwie was anderes. Also das war eine sehr coole Zeit, diese Erfahrungen irgendwie zu machen. Das hat mich auf jeden Fall besser gemacht.
Da bist du auch noch nach wie vor drin bei Seiler und Speer.
Ja, also es ist cool. Es ist noch nicht mehr so intensiv, wie es war zu Beginn von der Band, weil die erste Single die erfolgreichste war. Also das kann man nicht toppen, was sie mit der ersten Single damals erreicht haben, mit dem Musikvideo.
Wie heißt die Single? Ganz kurz, frag für unsere Zuhörer, damit sie sich mal das nachgucken können.
Harmkunst war das
Song. Harmkunst. Okay.
Und ich glaube, der hat irgendwie 40 Millionen Views auf YouTube, was für eine österreichische Dialekt-Band
schon ordentlich.
Ziemlich surreal ist. Also ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt in Österreich sind, müsste man wahrscheinlich schauen. Sollte man eigentlich wissen als Österreicher. Aber ich glaube nicht 40 Millionen. Glaube ich nicht. Genau, also es ist nach wie vor, wir haben jetzt dieses Jahr Novarock zum Beispiel gespielt, was ein sehr, sehr cooles Festival ist. Und dadurch, dass die Band eben gut funktioniert, haben wir also nach Offspring gespielt und vor Volbeat irgendwie auf der Co-Headliner auf der Hauptbühne. Und das ist schon sehr, sehr cool, dass sich sowas immer wieder ergibt mit dem Projekt, aber es ist jetzt nichts, wo man 200 Shows im Jahr spielt oder so. Also ich glaube, dieses Jahr waren es gefühlt
Kann ich mir aber vorstellen, 40. dass das für dich wahrscheinlich aktuell auch eine schöne Abwechslung ist zu dem YouTube-Daily-Job, wo genau. man ja viel dann, ich kenn's ja auch, zu Hause ist und viel im Studio drin ist und editiert und schneidet und filmt, dann halt dennoch auch eine Band zu haben, mit der man rausgeht und spielt und die Bühne noch erlebt, weswegen wir das überhaupt angefangen haben, ist ja dann auch eigentlich eine sehr schöne Abwechslung für dich
genau. wahrscheinlich auch. Das ist ganz, ganz wichtig. Und man kann natürlich auch umgekehrt Content draus machen.
Ja, genau.
Ja,
genau.
Das ist ja auch, stimmt. Genau.
Stimmt, machst du ja auch Content, ja.
Der ganz gut funktioniert, aber es muss für mich immer sowas dabei sein. Also ich kann es mir nicht vorstellen, wie es viele andere machen, dass man jetzt nur YouTube macht. Mhm. Also es ist jetzt nichts Schlechtes, auf keinen Fall. Und es gibt Leute, die extrem erfolgreich sind damit. Aber ich brauche immer schon diesen Ausgleich. Wie du sagst, man muss sich auch mal erinnern, warum man eigentlich so viel übt und warum man das alles macht. Mhm. Es ist eigentlich, in meinem Fall, um halt live zu spielen und zu touren. Und ich hoffe, dass ich da noch...
Live spielen ist das Geilste.
Gerade wie du es ja auch vorhin gesagt hast, auch so ein bisschen die Erfahrung und vor allem die Herausforderung. Ich finde das ja, ich mache das ja auch nach wie vor immer noch super gerne. Und das ist halt auch einfach diese Challenge, die man dann auch immer noch live hat. Genau. Kriege ich eigentlich Dinge live so hin? Weil man kann man sagen, was man will, aber zu Hause, im eigenen Zimmer, im eigenen Stuhl ist halt das Spiel auch immer angenehmer und einfacher.
Ja, Komfortzone halt. Ne? Klar.
Ja, es ist Komfortzone, ja.
Und man hat mehr als einen Take meistens.
Genau, auch das kommt noch dazu.
Deutlich mehr.
Ja. Genau. Stimmt.
Cool. Du, danach Belfigur dann, hast du ja gemeint, hast du das Studium am Konservatorium gemacht. Genau. Und hast du dann während dem Studium schon deinen YouTube-Kanal gestartet und aufgebaut? Oder war das so eine Sache, die dann wirklich erst nach dem Studium kam? Und noch eine Anschlussfrage, war das etwas, wo du schon ganz gezielt gesagt hast, okay, ich möchte mit meinem YouTube-Kanal da und dahin? Oder hast du den erstmal einfach nur gestartet und geguckt, wohin es geht quasi?
Also in meinem Fall, ich glaube, man sieht sogar öffentlich, ich glaube, der Kanal ist 2010 oder 2011 gegründet worden und im Nachhinein bin ich extrem enttäuscht von mir selber, dass ich damals nicht schon so angefangen habe, weil ich glaube, ich habe in der Zeit von 2010 oder 2011 bis 2019 irgendwie 4 Videos hochgeladen. Also das war, ich wollte das immer machen, weil für mich, ich glaube, jeder hat irgendwie einen anderen Bezug zu YouTube, wenn du jetzt jemand sagst, verschiedenen Leuten, okay, was ist dein Hauptding? Ja, momentan mache ich YouTube, dann ist das für einen so, okay, der macht irgendwie Kochtutorials oder so. Also es nutzt die Plattform jeder anders und jeder hat ein anderes Verständnis dafür. Ja. Manche finden es halt nicht cool, weil die halt jetzt wirklich nur YouTube wie Google nutzen, zum Beispiel. Mein Fenster ist kaputt, wie kann ich das reparieren? Oder weiß ich nicht. Ich brauche ein neues iPad, wie gut ist das neue iPad? Aber in meinem Fall war YouTube immer die Plattform, wo ich hingegangen bin für Gitarrenvideos, also diese EMG-TV Playthroughs oder diese Badger Can Play This Videos vom Guitar World Kanal, diese ganzen Sachen. Da wollte ich immer irgendwie ein Teil davon sein und das werdet ihr wahrscheinlich auch kennen, wenn man zum ersten Mal ein Video hochladet und da sehr viel Zeit investiert und irgendwie 3 Abonnenten hat und es schauen 2 Leute insgesamt, dann ist man dann nicht wirklich motiviert,
ist frustrierend,
weiterzumachen. Genau, ja. Deswegen habe ich das jahrelang nicht verfolgt, weil ich immer eine Idee vielleicht für ein Video gehabt habe im Jahr oder alle 2 Jahre und da ein bisschen Zeit investiert habe und dann ist, hat es eben 2, 3 Aufrufe und man hat irgendwie das Gefühl, okay, das geht einfach nicht. Wenn man sich die großen Kanäle anschaut, hat man immer das Gefühl, die wissen was ich nicht weiß, die haben unglaublich viel Glück.
Gefühlt, deswegen. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn man sich die Großen anguckt, so als Jugendlicher auch, oh Gott, die haben alle viel zu viel Geld, weil das ganze Equipment kann ich mir doch nicht leisten, um so eine Qualität hinzukriegen, brauche ich auch das Equipment. Ja. So, das sind genau diese Argumente, die man dann immer hat, weswegen man das nicht anfängt. So, ich habe kein Geld, ich habe keine Zeit,
ich bin nicht so gut wie die. Genau, das war's bei mir ganz genauso. Und es fühlt sich einfach falsch an, viel Zeit in was zu investieren und dann geht's einfach nicht, so wie man es möchte. Und irgendwie arbeitet das Gehirn dagegen, dass man sagt, okay, man macht das jetzt nochmal und nochmal und nochmal und vielleicht wird es irgendwann besser. Aber in meinem Fall, ich glaube, ich habe 2019 angefangen oder Ende 2018 und bei mir hat es lustigerweise über Instagram angefangen, gar nicht über YouTube, weil ich das Gefühl gehabt habe, ich muss einfach mehr machen, um mir, weiß nicht, Hörer für meine Musik aufzubauen oder generell irgendwie andere Jobs zu kriegen als Gitarrist. Und ich habe auf Instagram immer wieder Videos gepostet mit wenig Erfolg, aber es ist weniger Aufwand auch, jetzt mit dem Handy mal schnell was zu filmen.
Klar.
Das war eher mehr motivierend für mich. Und ich kann mich ganz, ganz genau erinnern an das erste Video, das funktioniert hat. Das war, hat damals geheißen Lick of the Day. Eine Art Format irgendwie ausprobiert, wo man halt irgendein cooles Lick sich ausdenkt, schnell spielt, dann langsam spielt und dann erklärt, das war dieses Lick und deswegen ist das cool und so weiter. Und das war das erste Mal, dass ein Video irgendwie 3.000 oder 4.000 Aufrufe auf Instagram gehabt hat, statt 50. Mhm. Und das habe ich einfach bis heute nicht vergessen, weil das erste Mal war, dass sowas in der Richtung funktioniert hat und das hat mich motiviert, mehr zu machen. Und dieses Lick of the Day ist dann ein Format auf Instagram geworden, das eigentlich immer halbwegs gut funktioniert hat. Und dann war die Idee da, dadurch, dass man auf Instagram ja damals nur 1 Minuten Videos hochladen konnte, warum macht man nicht ein ganzes Video dann zu dem Lick, wo man halt mehr drüber spricht, auf YouTube? Und dann habe ich angefangen, von Instagram auf YouTube überzuleiten. Mhm. Also ganz bescheidene Anfänge noch, weil das funktioniert natürlich nicht so super. Es will ja niemand jetzt irgendwie wegklicken von Instagram. Das ist ganz, ganz schwierig, jemanden von einer Plattform auf die andere zu bringen. Aber es hat so ein bisschen angefangen. Und ich glaube, das erste Video auf YouTube, das erfolgreich war, da hat Rammstein Deutschland veröffentlicht. Und das ist mein einziges Gedankengabe, das ich jemals gepostet habe, weil mich das nicht so interessiert, Gedankengabe zu machen. Aber ich habe die Idee ganz cool gefunden. Ich habe den Song gehört bei der Premiere, ein Musikvideo, und habe mir gedacht, okay, der ist eigentlich simpel, wie man es halt kennt von Rammstein. Mhm. Es wäre ganz witzig, wenn ich der erste Kanal wäre, der nach einer Stunde ein Cover davon online hat.
Funktioniert und immer. Das funktioniert zahlt. Das ist das, was bei mir an meinen Kanälen auch das Einzige ist, was so richtig gut funktioniert, ist, wenn Dream Theater einen Song raushauen und ich den in 24 Stunden cover und so.
Da ist es das aber ist, schon cooler, wenn man das macht.
Das ist ultra stressig, aber das ist das, was ein Kanal echt, also jetzt auch nicht groß pusht, ich mit meinen 12.000 Abonnenten, aber halt, das ist das, wo ich zahlentechnisch am meisten sehe, okay, das ist immer das, was funktioniert. Dinge sofort covern, das ist immer aktuell und genau. Deswegen kann ich das gut nachvollziehen, dass das dann natürlich sehr gut funktioniert. Bei Rammstein hast du ja auch eine riesige Fanbase und eine riesige Reichweite direkt mit dazu quasi.
Also das war so das erste Mal, dass so ein Video, weiß nicht, 120.000 Views hat das damals gehabt. Krass. Und ich habe irgendwie 1.000 Abonnenten gehabt. Und das war dann, also ich hab einfach diese in Bezug auf diese Videos diese erste Motivation irgendwie gebraucht, dass man spürt, okay, das könnte irgendwo hingehen. Und ich glaube, bei vielen scheitert es daran, dass es eben nach 20, also ich habe in der Corona-Zeit, glaube ich, 2 oder 3 YouTube-Projekte so ein bisschen begleitet, weil mich das Thema interessiert und weil ich da gern helfen möchte, weil ich weiß, wie frustrierend das sein kann am Anfang. Und bei den Projekten war es so, dass sie, glaube ich, 10, 15 Videos gemacht haben und es hat kein einziges funktioniert. Mhm. Und dann war es einfach nicht mehr interessant für die Leute, das langfristig zu machen.
Ja. Das ist das Schwierigste, das Durchhaltevermögen und das immer weitermachen, weil das ist auch wie beim Reichweite, auch, ne?
Du musst weitermachen.
Reichweite baut sich halt auch erst durch die Zeit auf, so erst so ein bisschen der Zeit. Meiner Gast bei dir ein Punkt, um da kurz einzugrätschen, ich habe dich das erste Mal auf dem Schirm gehabt 2019, da hast du ja schon deutlich mehr YouTube-Videos, meine ich, gemacht und auch so Lessons dann schon. Und 2020, glaube ich, gab es dann so die Zeit, wo dann auch so 1, 2 Videos dann mit einem Schlag sehr durch die Decke gegangen sind, richtig?
Ich glaube, ja, weil das war das Jahr, in dem eben alle Touren abgesagt worden sind und das hat mich ziemlich nervös gemacht, weil das war 2020 noch mein Haupteinkommen, diese Band. Und es war ziemlich schlimm, wenn das einfach weg ist von einem Tag auf den anderen und keiner weiß, wann das wieder kommt. Und die meisten Leute in meinem Umfeld haben sich dann um Förderungen gekümmert, verständlicherweise, schauen, dass man irgendwo Geld herbekommt. Und mir war aber klar, dass ich nie wieder so abhängig sein will jetzt von einem Projekt oder von einer Art von Einkommen, in dem Fall von Live-Spielen. Deswegen war die Motivation eben da, was Eigenes aufzubauen. Und dadurch, dass ein paar Videos auf YouTube 2019 halbwegs irgendwie funktioniert haben, war das irgendwie meine erste Idee, dort weiter anzusetzen, weil ich das alles allein umsetzen kann, niemanden brauche und das einfach langfristig vielleicht funktionieren könnte. Das war so die Hauptmotivation. Und am besten, am meisten ist es eigentlich aufgegangen in den letzten Jahren, wo ich mich wegentwickelt habe, ein bisschen von diesem Lesson Material. Das gibt es jetzt bei mir auf Patreon nach wie vor wöchentlich. Mhm. Da sind jetzt, glaube ich, so um die 9200 Leute mittlerweile, was sehr, sehr cool ist. Und dort kann ich das eben sehr fokussiert machen mit Leuten, die das wirklich interessiert. Aber auf YouTube ist es irgendwann ausgereizt mit diesen klassischen Lessons, und es spielt ja nicht jeder irgendwie Gitarre, und man erreicht als Gitarrist und Musiker immer gefühlt mehr Leute, sobald es in Richtung Musik oder kreative Ideen geht. Und das war zum ersten Mal 2020 eben der Fall, dass man sagt, okay, man macht jetzt nicht zwei Lessons die Woche, sondern ein eher kreatives Video und eine Lesson, und dann sind die kreativen Sachen oft viel besser gegangen. Mhm. Und jetzt mittlerweile mache ich eben nur mehr entweder kurze Performance-Videos oder Songs, versuche jetzt wöchentlich Songs seit drei Wochen mittlerweile, also es ist noch nicht so die lange Idee, Songs zu machen, und merke einfach, dass das viele Leute erreicht, die überhaupt nichts mit Gitarre zu tun haben, und dass das Publikum potenziell viel, viel größer ist für die nächsten Jahre.
Ja, das ist cool. Also das ist halt Unterhaltung, und du machst ja auch, du spielst ja jetzt nicht nur Songs in Anführungsstrichen, du hast ja auch immer noch einen Unterhaltungsfaktor dabei, wie jetzt zum Beispiel beim letzten Video, wo du ja drei Gitarren übereinander hast, oder das Video, wo du die Wasser in die Akustikgitarre reinschüttest am Anfang und alles. Ja. Da ist ja auch irgendwo eine Form von Unterhaltung ja auch natürlich dabei, genau.
Genau, das war ganz, ganz spannend, das mit dem Wasser, weil das ist so ein Gedanke, den ich seit Jahren einfach habe, was passiert eigentlich, wenn man das macht. So, weil, ja.
Letzten Endes passiert? Hat es funktioniert?
Es war interessant, aber ich finde es interessant, weil ich glaube, jeder hat dann den Gedanken schon mal gehabt, und man hatte diese kleine Stimme im Kopf immer, die sagt, geh bei Rot über den Zebrastreifen, mach das und das war halt einer der, ja, leer da Wasser rein, und man denkt sich so, nein, warum würde ich das machen? Das will ich nicht, aber es hat wirklich funktioniert. Am Schluss war der Hals, also die Gitarre ist, kann man jetzt so nicht spielen, müsste man einstellen lassen oder selber einstellen, wenn man es kann. Der Hals ist extrem verbogen, was ganz witzig ist, weil der war nicht nass natürlich, sondern das Holz hat sich einfach verzogen, dadurch, dass es mit Wasser gefüllt war, die Gitarre. Aber das ist halt ein Video, das jetzt auf Facebook innerhalb von, glaube ich, zwei Wochen jetzt oder zweieinhalb, 5 Millionen Leute erreicht hat. Wow. Und eben auf YouTube auch jetzt 1 Million, und also nicht alle, aber ein sehr großer Teil davon gehen dann auf Spotify und hören den Song jetzt eben jeden Tag. Also es ist bis jetzt der erfolgreichste Song. Und auf Spotify gibt es kein Video, wo man jetzt sieht, dass man jetzt Wasser reinlässt. Und das ist für mich das neue Content-Format, das für mich am interessantesten ist, einfach einen Weg zu finden durch irgendeine interessante Idee, jetzt zum Beispiel mit den drei Gitarren oder mit der Wassergitarre, Aufmerksamkeit auf einen Song zu richten, und wenn der Song gut genug ist, gehen die Leute auch auf Spotify und hören das regelmäßig, und ich möchte dorthin gehen, wöchentlich Musik dort zu releasen, weil mich das beim ersten Album irgendwie, also es war klar, dass das jetzt nicht bei instrumentaler Metal-Gitarrenmusik, dass das keine Milliarden Streams nach einer Woche hat, aber es war enttäuschend, dass zwei Songs sehr, sehr gut funktioniert haben, und der Rest überhaupt nicht, weil einfach niemand mehr ein Album durchhört, außer halt die Klassiker, die großen Alben so gefühlt. Und man ist da, glaube ich, heutzutage, kommt darauf an, wo man hin will, aber speziell als Einzelkünstler besser aufgehoben, wenn man Musik so ein bisschen wie Content mehr sieht. Ja,
wie so ein Kinofilm, ne? Muss man das aufbereiten. Ja,
und dass es vor allem wöchentlich kommt. Und dass man nicht alle zwei Jahre 15 Songs auf einmal hochlädt bei Spotify, sondern dass du viel größere Chancen hast, wenn du wöchentlich einen neuen Song bringst, weil die Leute Musik mittlerweile eben gefühlt wie Content genießen. Ja. Und ich sehe das lustigerweise auch bei Bands wie Korn, die jetzt schon ein bisschen länger im Geschäft sind. Da habe ich mir das letzte Album auch angehört, und ich finde, es war ziemlich cool. Und die haben erst vor ein paar Monaten, glaube ich, das letzte Musikvideo von dem Album rausgebracht. Und das Album war schon lange draußen. Und der Großteil von den Kommentaren auf YouTube war einfach, boah, geiler neuer Song, weil das einfach niemand am Schirm hat, dass der am Album war, weil die Leute das einfach nicht mehr hören. Das fühlt sich extrem veraltet an, dieses Konzept mittlerweile.
ist ein Konzept, an dem man sich, glaube ich, erstmal warm machen muss. Wir haben darüber hier im Podcast schon ein paar Mal gesprochen. Einmal, als Henning Pauli hier war, hat er erzählt, man muss heutzutage als Musiker eigentlich den ganzen, man darf den Content, den Videokram nicht vernachlässigen. Oder als der David Levy mal hier war, der auch gesagt hat, es ist halt ganz normal, dass halt auch die Songs kürzer werden, um das halt auch mehr aufs Content-Format anzupassen. Ja. Das sind halt auch keine, gerade wenn man sich so hier, ach, wie heißt der eine Gitarrist, Kiesel, Charles, der slidet immer so rum. Ach, haben bestimmt schon einige gesehen. Charles irgendwas heißt oder Charlie irgendwas.
Ah, Charlie Robbins, ja.
Genau, Charlie Robbins, genau. Der auch dann eigentlich eher wie so kleine, ich sag in Anführungsstrichen, Etüden oder wie aus dem Klassik halt eher so 2-Minuten-Stücke hat. Aber daraus halt immer wirklich schön optischen Content auch hat, der auch schön aussieht. Das sind alles schöne Hintergründe. Das ist alles optisch sehr anspruchsvoll. Und das zieht gerade, glaube ich, auch die jüngere Generation halt aktuell sehr stark, so die Art von Content, ja.
Auf jeden Fall. Es ist natürlich immer die Frage, ob man es jetzt selber cool oder toll findet, dass das jetzt weggeht vom Album und von langen Songs und von, man bringt jedes Jahr ein Album als Band raus und das war's, oder alle 2 Jahre.
Ich sag ja so, das muss ja nicht verschwinden. Ich meine, es gibt ja immer noch auch eine ältere Zielgruppe, die stirbt ja nicht auf einmal aus, nur weil es 20-Jährige gibt. So, das gibt's ja immer noch. Ja. Und ich finde, man kann durchaus bei vielleicht als Artist auch irgendwie beides machen. Das ist so ein bisschen was man ja auch versucht. Oder halt eben auch sich sagen, okay, meine Zielgruppe ist halt nicht die jüngere Generation, sondern die Zielgruppe ist halt dann alles Ü30 oder so. Ich glaube, wenn man sich einfach damit auch beschäftigt und auch sagt und auch akzeptiert, okay, ich erreiche damit halt jetzt erstmal wahrscheinlich nicht Jüngere, kann man ja dennoch auch sich darauf was aufbauen. Das heißt nicht, dass
das stimmt,
komplett verschwindet.
Generell, ich glaube, am wichtigsten ist, dass man irgendwas findet, was für einen selbst funktioniert.
Genau. Weil damit es authentisch bleibt. Ja,
genau. Was für mich leider nie wirklich funktioniert hat oder immer frustrierend war, war eben dieses Album schreiben und ewig lang an was zu arbeiten. Und dann zum Schluss schreibst du noch 2-3 Songs, damit das endlich fertig ist und dann veröffentlichst du es und hast irgendwie keine Strategie dahinter und es funktioniert nicht und keiner hört das und
hast schon keine Lust mehr auf ein paar Songs, weil du die seit 3 Jahren jeden Tag hörst, gefühlt.
Ja, genau. Genau so ist es. Und also ich habe selten so einen Motivationsschub wie in den letzten Wochen wieder gehabt mit dem Alm. Wenn du, also diese letzten Videos, da schreibst du den Song an einem Tag oder in ein paar Tagen, der mit den 3 Gitarren. Also es war ja für mich eben immer frustrierend, an solchen Riesenprojekten zu arbeiten, die extrem lange dauern. Jetzt in ein Album schreibt man jetzt nicht in einer Woche in den meisten Fällen. Und man arbeitet da ein Jahr dran und dann dauert es noch ewig, weil man braucht ja diese Promo-Phase, die klassische, noch irgendwie 6 Monate und es fühlt sich irgendwie alles so veraltet an mittlerweile. Und es ist einfach cool, einen Song für mich zu schreiben in einer Woche, das Musikvideo oder Video für YouTube einfach abzudrehen und das eben in derselben Woche noch zu veröffentlichen. Das hat irgendwie was extrem cooles und du kriegst sofort von deinem Publikum Input, weil manche Songs gehen besser als andere, manche Videos gehen besser als andere und die Enttäuschung ist einfach nicht mehr so groß, dass du vor einem Jahr irgendwas aufbaust, das Album machst und dann veröffentlichst und dann das Feedback von deiner Zielgruppe bekommst. Ja, okay, irgendwie hätten wir uns was anderes gewünscht oder erwartet.
Ja, vor allen Dingen ist das dann ja auch frisch, ne? Es ist frisches Material, was du produziert hast und ist direkt draußen, ohne dass man jetzt ständig hinterfragt, ist das doch gut genug und man das halt kennt. So, ne?
Genau. Ja. Das finde ich irrsinnig spannend momentan.
Was mich jetzt nochmal sehr stark auch persönlich interessieren würde, ist so, und auch den Zuhörern da draußen wahrscheinlich auch, ist so der Alltag, der YouTube-Alltag des Bernds. Gerade so, als du auch noch viel die Lessons gemacht hast, da gab es doch eine Zeit, wo du mal, glaube ich, einen extra Raum oder Studio hattest. Mhm. Das sah immer sehr krass aus, weil das so sehr nach innen gegangen ist. Wie sieht das so dein Alltag aus? Wie bereitest du dich auf deine Videos vor? Ist das alles schon so eingestellt, dass du nur auf Record drücken musst oder musst du dich auch mit den gängigen Problemen, der schon wieder Akku leer oder Mist hier hat nicht aufgenommen, rumkämpfen? Oder wie sieht da so der Video-Recording-Prozess bei dir dann so aus?
Ja, also ich habe anfangs oder nicht ganz am Anfang, wie es schon ein bisschen besser gegangen ist, den Fehler gemacht, auch zu denken, man braucht ein riesiges Studio und eine ganz, ganz tolle Production Quality, so sozusagen. Und 2020 habe ich das Glück gehabt, dass der Martin Kames, das ist bei uns bei Silent Speer, der ja die Bühnenshow macht und Feuer und Flammen, und er macht es auch für Machine Head, für alle möglichen Bands, auch für David Hasselhoff und für Amon Amarth und eigentlich für alle, so irgendwie, die in Europa touren und auch in Amerika. Und der hatte natürlich auch keine Jobs in der Corona-Zeit. Und mit dem habe ich dieses Studio, also er hat das Studio gebaut, auch für seine Videoprojekte. Und dort konnte ich aufnehmen. Und das war das, glaube ich, wie man sich's vorstellt, so irgendwie. Da waren 4 Kameras positioniert, die alle synchronisiert waren. Und man drückt in einer Software auf Aufnehmen, alle zeichnen gleichzeitig auf. Oben perfekt ausgeleuchtet, hinten Videoscreens mit Video-Footage. Und habe dann aber recht schnell festgestellt, das beeinflusst die Anzahl der Zuschauer genau gar nicht, wie das jetzt ausschaut. Und dass es immer nur um die Idee geht und nie darum, dass das Set so toll ist. Und das, was uns passiert ist, das Schlimme ist auch, dass jeder geschrieben hat, wow, cooler Greenscreen-Effekt.
Na, scheiße.
Und sein Team hat das Studio irgendwie monatelang gebaut.
Oh je.
Und da steht das teuerste Equipment der Welt drinnen, das ich mir nicht leisten könnte, aber er natürlich schon, weil er es eben vermietet an diese ganzen großen Bands. Und das ist eben nicht das, was zieht bei den Leuten, weil 90% schauen sie eben am Handy, und es ist oft sogar kontraproduktiv, wenn das irgendwie verwirrend wird und du gar nicht so richtig siehst, was da passiert, und 1000 Lichter irgendwie.
Soll er nicht ablenken vom eigentlichen Content, ne?
Genau, ja. Also da habe ich ziemlich schnell verstanden, dass das nicht der richtige Weg ist. Und mittlerweile nehme ich das meiste einfach daheim auf. Ich habe mir jetzt schon eine bisschen bessere Kamera gekauft, eine Sony Alpha. Aber auch da, ich habe genug Videos, die super funktioniert haben, mit einer HD-Cam um, weiß ich nicht, 90 Euro oder so. Das heißt, ich versuche da am meisten Zeit in die Idee für jedes Video zu investieren und so wenig wie möglich in, wo platziere ich die Lichter und das muss perfekt ausgeleuchtet sein und so weiter.
Stundenlang editieren und schneiden.
Ja.
Und oh Gott, ich hasse es.
Absolut.
Das Schlimmste an dem Job, die ganze Editiererei.
Absolut, ja. Deswegen mache ich, also ich bewundere jeden, der nur Longform-Content macht.
Ja.
Das schaffe ich nicht mehr. Also ich möchte schon immer wieder vielleicht 1-2 Mal im Monat so ein Video haben am Kanal. Aber wenn man jetzt, ich habe am Anfang 2 pro Woche gemacht, so über 10-Minuten Videos. Und da hast du das Gefühl, du bist hauptberuflich Videocutter und spielst ein bisschen Gitarre nebenbei auch noch.
Ja.
Das ist irgendwie nicht so cool.
Schlimm. Ich habe ja ein paar Videos, die über eine Stunde lang gehen.
Also
ich habe eins über Speedpicking. Das läuft auch gut. Das ist so einer der besten, die so laufen, weil da habe ich das Gefühl, die Menschen mögen tatsächlich auch dieses Format, dass die sich mal Nachmittag hinsetzen und mal eine Stunde über ein Thema sich was angucken. Also selber bin ich auch als Konsument. Also ich habe zum Beispiel ganz viele, hey, ich erkläre euch den ganzen Song. Also das war immer so mein Konzept. Ich habe einen Song gecovert, wie jetzt von Dream Theater, und habe halt dann ein paar Tage später die Lesson mit rausgebracht, wo jede Note erklärt wird. Und die gehen halt über eine Stunde lang. Und da sitzt du hier echt 8 Stunden nur am Editieren.
Wow.
Denkst dir, schon wieder versprochen, schon wieder Scheiße gesagt.
Ja,
das ist der Horror pur.
Auf jeden Fall. Ja.
Aber hast du da auch ein Team um dich herum, die dir da begleiten oder auch helfen, oder machst du das aktuell wirklich alles self-made alleine?
Ich habe es immer wieder versucht, alles Mögliche, weil eigentlich, wenn man es jetzt von der geschäftlichen Seite sieht, ist ja Delegieren sehr, sehr wichtig, um möglichst viel Zeit irgendwie freizumachen für das, was man eigentlich machen möchte, und möglichst viel automatisieren. Es hat aber in meinem Fall nie so wirklich funktioniert. Also ich habe alles schon durch, von der Promo-Agentur in mehreren Ländern bis zu Video-Cutter, was noch, eigentlich alles, alles, was man sich vorstellen kann, E-Mail-Support. Und es war nie so, wie ich es gerne hätte, bis jetzt. Und jetzt bin ich wieder an dem Punkt, wo ich eigentlich alles, komplett alles selber mache. Und ich hätte sicher einen besseren Output, wenn man das alles automatisiert, und mehr Freizeit, weil es sind einfach 12, 14 Stunden Tage, 6-mal die Woche. Aber für mich ist es sehr, sehr wichtig, dass es genauso ausschaut, wie ich das möchte. Jetzt nicht so zuerst gesagt, okay, das ist nicht wichtig, wie es ausschaut, jetzt, es muss genauso sein, wie es will. Da geht es gar nicht, wenn ich das sage, vor allem bei Longform-Content, also Video schneiden kann im Prinzip jeder. Das ist jetzt nichts, wenn man da ein paar Stunden investiert, man weiß, wie das funktioniert, relativ schnell. Was nicht jeder kann, auch Leute, mit denen ich gearbeitet habe, professionelle Leute, die für große Produktionen schneiden, ist, wie man YouTube-Content richtig schneidet, dass die Leute nicht wegklicken und dass die Retention eben bleibt und das Video dadurch viral geht, weil die Leute nicht wegklicken.
Ja.
Und das ist eine Sache, die man selber über die Jahre lernen muss, und man muss sich eben mit den Analytics sehr viel auseinandersetzen und ganz genau schauen, okay, dieses Video hat nicht funktioniert, weil die Leute bei einer Minute irgendwas weggeklickt haben, weil ich dort das gesagt habe. Und dieses Wissen hat ein Cutter nicht, dem du die Videos gibst, der würde es extrem, in meinem Fall extrem professionell schneiden und viel besser, als ich das könnte. Das schaut viel besser aus. Aber es fehlt einfach dieses Wissen, dass du über Jahre, Jahre und hunderte Videos sammelst über dein Publikum. Und da ist mir noch nichts bis jetzt eingefallen, wie das ich das lösen könnte und aus der Hand geben könnte.
Das machst du halt aber auch verdammt gut, muss man dazu sagen. Also es ist bei mir immer so, wenn ich mir denke, ich möchte, dass meine Videos ein bisschen mehr Attention haben, gestalte ich eigentlich einen guten Anfang, gucke ich immer erstmal ein paar von deinen Videos, um mal zu gucken, okay, wie macht der Bernd das, weil da macht er alles richtig gefühlt. Ja, so, wie ist ein guter Anfang, wie ziehst du die Leute und so Geschichten? Das machst du halt auch echt gut.
Es ist im Prinzip eh nur ein Fehler, aus dem ich gelernt habe. Das Wichtigste war dieses Show, Don't Tell, was man oft hört. Und das war eben mein größtes Ding, dass diese Video-Retention komplett zerstört hat am Anfang. Dass man andauernd irgendwas sagt, was man aber in der nächsten Sekunde zeigt, in irgendeiner Form. Und wenn du diese ganzen Segmente aus einem Video rausschneidest, ist es gefühlt statt 10 Minuten, 5 Minuten lang, aber doppelt so
effektiv,
unterhaltsam. Ja. Genau. Und das kommt einfach über hunderte Videos, und wenn man einfach jedes Mal schaut, wie lange schauen die Leute, wo sieht man, weil oft bei vielen Videos siehst du, genau an dem Punkt klicken extrem viele Leute weg, und da einfach bei jedem Video zurückgehen und schauen, was hat man da gemacht, was hat man da gesagt, und meistens ist es eben genau sowas, was kein Mensch braucht, was man in dem Moment sich denkt, das ist extrem wichtig, und man wiederholt sich, aber und es hat keinen Mehrwert, und man zeigt also es wäre besser, es in irgendeiner Form zu zeigen, als es zu erklären, die ganzen diese Sachen. Also wenn man da an Outsourcing denkt, braucht man, glaube ich, wirklich jemanden, der für YouTube schneidet. Und weil das haben ja alle großen YouTuber, die jetzt keine Musik machen, sondern wirklich nur Content-Videos, die haben alle Leute, die schneiden, aber das sind keine Filmakademie-Abgänger oder so.
Die sind spezialisiert,
extrem,
ne?
Genau, extrem auf YouTube spezialisiert und wie das funktioniert.
Ja. Genau. Cool. So, wir haben unsere heilige 1-Stunden-Marke so langsam erreicht.
Geil.
Von der Aufnahme her. Und dann würde ich sagen, kommen wir nämlich da auch so langsam dem Ende gegenüber. War sehr cool, dass du hier mit dabei warst, Bernd. Und wir ein bisschen Einblick in dein Leben, in deinen YouTube-Alltag und in dein Schaffen bekommen haben. Da gibt's natürlich noch viel, viel mehr zu entdecken. Wer den Bernd auf YouTube nicht kennen sollte, auf alle Fälle folgen, sich auf alle Fälle die Spotify die Songs anhören, sich mal das komplette Album von ihm anzuhören.
Alle Songs. Alle Songs, alle genau. Songs. Wir werden es verlinken. Und alle Songs hören, genau.
Ja. Natürlich, was man auch nicht vergessen darf, was man auf alle Fälle erwähnen sollte, ist der David Hasselhoff-Song, den es natürlich noch mit Bernd gibt. Der läuft aber nicht unter deinem Namen, ne? Das ist ein Bandnamen, den ihr habt, oder?
Genau, ja. Also das war ein Projekt eben mit dem besagten Martin, der dieses ganze, Martin Kames, der dieses ganze Bühnenequipment hat und der eben auch aus dem Metal kommt, aber ein riesen Hasselhoff-Fan ist, und der hat ihn einfach angeschrieben vor, glaube ich, 3 Jahren und gesagt, hey, du hast aus irgendeinem Grund ein extrem großes Following im Metal-Bereich, weil er eine Kultfigur ist, und er hat bei uns am Nova Rock zum Beispiel Aftershow-Act gespielt und hatte mehr Leute als Iron Maiden, weil einfach jeder, das ist einfach das Aftershow-Ding, wo man hingeht auf einem Festival. Und er hat dann auch jahrelang seine Bühnenshow eben umgesetzt, mit sehr viel Liebe zum Detail und ihn ganz genau kennengelernt und einfach vorgeschlagen, du musst nichts machen, wir machen alles, wir machen den Song, oder der Song ist in dem Fall von mir. Du musst nur einen Tag zu uns kommen ins Studio, das einsingen, am nächsten Tag das Video machen, wir kümmern uns um den kompletten Rest und wir wissen, dass das funktionieren wird, weil das einfach die Schlagzeile ist mit Hasselhoff, macht einen Metal-Song.
Definitiv.
Und alle Metal-Magazine werden es einfach posten. Alle werden es.
War ja auch letzten Endes dann klar. So,
genau.
Guitar World und so, alle haben es ja auch dann gezeigt. Ja.
Genau, ja. Und das war für uns extrem, extrem cool, für mich als Songwriter, weil ich das irgendwie erwischen wollte mit, Es ist schon mit Augenzwinkern natürlich, aber es ist jetzt kein kompletter Schwachsinn. Also es ist, der Song ist ja schon eigentlich, ich finde ihn ganz, ganz cool und schon ernst gemeint. Und das Video auch. Aber die Reaktion war eben so cool, dass bei der ersten Veröffentlichung, dass man sagt, okay, man macht dieses Projekt, dass jeder gemeint hat, naja, das ist sicher ein Scheiß und das kann nicht funktionieren und so weiter. Und dann war es eigentlich doch durchgehend ziemlich, ziemlich positiv und die Leute waren überrascht, weil er halt wirklich singen kann und der hat das im Studio wirklich extrem gut gesungen, weil er eigentlich aus dem Musical-Bereich kommt.
Ja.
Und er ist ein sehr, sehr guter Sänger und ich hoffe, dass man das damit zeigen konnte, weil so ganz, er wird ja von vielen nicht so ganz ernst genommen, jetzt als Musiker und als Schauspieler. Und das habe ich immer ein bisschen schade gefunden, weil wie ich das erste Mal eine Show von ihm gesehen habe, die ihm der Martin umsetzt, produktionstechnisch, war das eigentlich ziemlich cool und jetzt nicht so erwartet, so nur Trash, natürlich Limbo Dance und so weiter, ist auch dabei, aber ich finde, er kann um einiges mehr.
Ach was.
Und eigentlich müsste man ein ganzes Album machen und damit überall Aftershow-Act spielen, wacken und so weiter.
Ja, ja.
Aber ja, gute er hat Idee. Auch andere Sachen. Ja, er hat eben auch andere Sachen zum Tun. Und, aber er kennt auf jeden Fall irrsinnig viele Metal-Bands, das war überraschend. Von Killswitch Engage zu Ghost und so weiter.
Ah, wie lustig.
Der kennt sich da schon aus.
Ah ja, cool. Ah ja, schön, super. Ja, dann danke dir auch nochmal für diese Info hier, wie Bernd zu David Hasselhoff gekommen ist. Sehr, sehr spannend. Gut, liebe Leute da draußen, wenn ihr das erste Mal hier reinschaltet und den Podcast das erste Mal hört, dann geht doch bitte auf Spotify oder iTunes oder wo auch immer ihr diesen Podcast gerade euch anhört. Gebt dem Podcast doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung oder hinterlasst einen netten Kommentar und ansonsten checkt auf alle Fälle den lieben Bernd aus auf YouTube, auf Spotify, hört sein Album Spotify. Rauf und runter, auch den letzten Song. Und ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich vielmals für dieses Gespräch. Wünsche unseren Zuhörern da draußen einen wunderschönen Nachmittag, Abend oder wann auch immer ihr diese Folge hört. Viel Spaß beim Üben. Auf Wiederhören.
Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Sehr schön.